Ja, heute haben wir Abendmahl und das ist immer wieder ein, oder sollte immer wieder ein besonderer Tag sein, an dem wir uns erinnern, an das, was am Kreuz geschehen ist, was Jesus Christus nicht nur für uns, sondern was Jesus Christus für dich persönlich getan hat. Das Abendmahl hat für mich immer wieder so eine doppelte Bedeutung. Das eine oder das erste ist einfach, dass Jesus uns die Türen in den Himmel öffnet zum Vater. Er versöhnt uns mit dem Vater und wir haben eine uneingeschränkte Beziehung zu ihm, uneingeschränkten Eingang zu ihm. Wir können einfach rein, ohne auf irgendwas oder auf irgendeinen Zeitpunkt zu achten, nur jederzeit darfst du zu Gott hin. Und das Zweite, was dieser Schritt noch bewirkt hat, was Jesus getan hat, das wird heute dieses Thema sein. Darüber möchte ich reden. Und die Predigt ist quasi wie ein Dankeschön. Dankeschön, was in dir hervorkommen sollte, wenn du daran denkst, was vor 2000 Jahren geschehen ist und was heute für dich immer noch durchgreift und wirkt. Ich möchte heute aus dem Predigerbuch was vorlesen und schlagen wir das zusammen auf, wenn ihr eine Predigt habt. Ich weiß nicht, ob wir es hinkriegen, hier den Text. Haben wir da irgendwas? Genau. Prediger 1, 1 bis 11. Ich lese da direkt von da vor. Worte des Predigers, des Sohnes Davids, des Königs in Jerusalem. Eitelkeit der Eitelkeiten, spricht der Prediger. Eitelkeit der Eitelkeiten. Alles ist Eitelkeit. Welchen Gewinn hat der Mensch bei all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne? Ein Geschlecht geht und ein Geschlecht kommt, aber die Erde besteht ewiglich. Und die Sonne geht auf und die Sonne geht unter. Und sie eilt ihrem Ort zu, wo sie aufgeht. Der Wind geht nach Süden und wendet sich nach Norden. Sich wendet und wendend geht er. Und zu seinen Wendungen kehrt der Wind zurück. Alle Flüsse gehen in das Meer. Und das Meer wird nicht voll an den Ort, wohin die Flüsse gehen. Dorthin gehen sie immer wieder. Alle Dinge mühen sich ab. Niemand vermag es auszusprechen. Das Auge wird des Sehens nicht satt und das Ohr nicht voll vom Hören. Das, was gewesen ist, das, was sein wird und das, was geschehen ist, das, was geschehen wird. Und es ist gar nichts Neues unter der Sonne. Gibt es ein Ding, von dem man sagt, siehe, das ist neu? Längst ist es gewesen in den Zeitaltern, die von uns gewesen sind. Da ist kein Andenken an die früheren und für die Nachfolgenden, die sein werden, für sie wird es auch kein Andenken bei denen geben, welche später sein werden. Also vielleicht habt ihr eine andere Übersetzung, die ist vielleicht ein bisschen einfacher, aber ja. Erstmal dazu, wer hat dieses Buch geschrieben? Also zu dem Autor. Er stellt sich als der Prediger vor. Wer hat dieses Buch geschrieben? In Verbindung mit der Selbstbeschreibung im ganzen, also Buch, nicht nur in diesen Versen, kann man sagen, er war ein König mit einer umfassenden Weisheit, also davon spricht das Brief, mit großen Baumaßnahmen, mit ausgeprägtem Reichtum, mit einer Menge von Frauen und einer, der als der Größte war vor seinen in Jerusalem. Und der Einzige, der wirklich in der ganzen israelitischen, jüdischen Monarchie sich ausfinden lässt, damals sollte Salomo eigentlich sein. Kein anderer kommt so perfekt mit allen Dingen in Frage. Aber legen wir gar nicht den Fokus heute drauf, wer das geschrieben hat, sondern was war letztendlich ja sein Ergebnis seines Denkens. Er nennt sich Prediger und so nennen wir ihn auch. Wir werden uns heute diese 11 Kapitel anschauen und wenn ihr das vor Augen habt, haltet es offen, wir lesen noch darin, Vers für Vers. Ich muss sagen, wer diese 11 Verse durchliest, schon nur diese 11 Verse in diesem wirklich längeren Brief, sage ich jetzt mal, der fragt sich einfach, soll ich überhaupt weiterlesen? Also das hört sich ganz schön pessimistisch und ganz schön negativ alles an. Also nichts, ist wirklich wichtig, nichts ist wirklich gut. Und wer will das von uns schon hören? Also wer will von uns heute hören, dass deine Arbeit gestern umsonst war? Hast du den Garten gestern gemacht? Übrigens, das war völlig sinnlos. Hast du das Auto gewaschen? Weißt du was? Das war völlig sinnlos. Das hatte überhaupt keinen Wert. Das will keiner von uns hören. Ich würde sogar sagen, und lass mich das aussprechen, dass diese Worte fast schon zum Selbstmord aufrufen. Und das ist wirklich so. Sehr, sehr viele Menschen begehen Selbstmord, hinterlassen ein Briefchen, das Leben hat keinen Sinn mehr ausgemacht. Und das ist traurig. Aber bei sehr, sehr vielen Menschen passiert das genauso. Wenn du mir nicht glaubst, lies mal die Zeitung und guck einfach die Berichte von manchen Menschen, die hinterlassen wurden. Die Menschen hatten keinen Ausweg im Leben. Sie haben das Leben angeschaut und haben gesagt, es macht keinen Sinn. Und das war ihr Ergebnis, leider. Und egal wie beunruhigend diese Worte sind, ich muss sagen, zum größten Teil, was heißt zum größten Teil, komplett hat der Prediger recht. Das Leben hat nun mal keinen Sinn. Aber lasst mich ein bisschen weiter noch drüber philosophieren. Viele von uns sind heute hier und viele sagen vielleicht, das stimmt. Ich habe mir den Prediger durchgelesen, gebe ich vollkommen recht. Ich habe einen guten Freund, er ist in Spanien geboren, ist ein Spanier. Und er hat sein Leben sowas von genossen, also auf die weltliche Art und Weise. Er hat ein Restaurant gehabt, er hat ein Café gehabt, er hat eine sehr, sehr reiche Familie gehabt mit einer Villa mittendrin in den Feldern, voll von Orangenbäumen oder wie das heißt drumherum. Also eine Oase. Und er hat viele Frauen gehabt, er hat Geld wirklich rausgeschmissen, also fast wie Salomo. Also wirklich gelebt durch und durch. Also wahrscheinlich müsste ich mehrere Leben haben, um überhaupt das zu schaffen, was er geschafft hat. Also er ist ein unglaublicher Mensch gewesen. Ich war mit ihm in der Schule, in der Bibelschule, in einer Klasse. Und er sagte, mein Leben war immer unter einem Motto gestellt. Lebe, als gäbe es keinen Morgen. Nimm alles mit, was geht, egal was für Folgen es hat. Genieß das Leben einfach. Denn morgen bist du vielleicht schon tot. Und das ist das Motto übrigens dieser Welt. Lebe, denke gar nicht besonders tief nach und genieße alles. Und da gefällt mir der Prediger so gut, denn er hat das Leben, er hat es leid, das Leben einfach nur so hinzunehmen, wie es ist. Sondern er nimmt den Schleier des Lebens weg und beschließt, das Leben so realistisch, so hart zu betrachten, wie es wirklich ist. Und konfrontiert gnadenlos wirklich die schwierigsten Fragen, die es überhaupt im Leben gibt, wo manche Christen einfach nicht mehr drüber reden, nicht mehr drüber reden wollen, weil die vielleicht keinen Ausweg wissen auf manche Fragen, aber er macht das. Und was noch anziehend ist, dass er nicht alles mit seinem Glauben sozusagen zudeckt und sagt, alles ist schön, alles ist gut im Leben, sondern er nimmt das Leben an, wirklich so hart, wie es ist. Nun, was sagt der Prediger genau? Eigentlich hat er nur eine Botschaft. Also wenn wir nochmal den Text draufschmeißen, die ersten Verse auf den Beamer, Vers 2. Bei mir heißt das, das Leben ist ein Nichts, eine Eitelkeit. Dieser Satz ist der Inhalt der ganzen Überschrift oder des ganzen Buches, kann man sagen. Und seine doppelte Wiederwendung unterstreicht das Ganze. Er sagt ja zweimal, das Leben besteht hier Eitelkeit der Eitelkeiten, Eitelkeit, es ist alles Eitelkeit. Also man merkt, er ist sehr stark überzeugt davon. Und anhand dieses Satzes fasst er einzelne Lebenserfahrungen zusammen. Kreislauf aller Dinge ohne den bleibenden Ertrag, Vergeblichkeit, Vergänglichkeit des Menschen, Bemühens, des Strebens, Unmöglichkeit, sage ich jetzt mal, der Freude oder des Glücks, auf Dauer das festzuhalten, Verzweiflung des Lebens. Das Leben ist leer, mühsam, unbedeutend, wiederholend und enttäuschend, sagt er. Es verspricht so viel und es hält gar nichts ein. Und damit sagt er schon, willkommen im Leben. Und mehr hat es nicht zu bieten. Vers 3 sagt er, was hat der Mensch für Gewinn vor all seiner Mühe, die er hat unter der Sonne? Der Prediger stellt eine Frage, was hat es für einen Gewinn, dein Leben, was hat es auf sich? Das ist übrigens eine gängliche Art im Judentum gewesen. Hauptsache aufzustellen, das Leben hat keinen Sinn und Nachhinein sozusagen das zu erklären. Und das tut er in diesen 11 Versen. Alles ist nichts. Das ist seine sozusagen Hauptaussage. Und jetzt kommt die Erklärung. Er sagt, was hat der Mensch für einen Gewinn? Da steht so ein Wort, Jutron heißt das auf Hebräisch. Was hat es für einen Nutzen? Was hat es denn für einen Profit? Sagt er. Vor all seiner Mühe, die er unter der Sonne hat. Und die Antwort, Vers 2, nichts. Er geht nicht von den einzelnen Bequemlichkeiten aus, sondern optimal Lohn bei maximalem Einsatz. Hier geht es vielmehr um den Sinn des Lebens, mit dem der Mensch sein Dasein Bedeutung zumessen sucht einfach. Er fragt, was kommt dabei raus? Du bist 60, du bist 70, du hast viel Reichtum angehaucht, du hast viel gesammelt, aber jetzt stehst du am Ende deiner Tage und was bleibt dir? Was bleibt dir weiter nach deinem Leben? Was kannst du mitnehmen? Was hat so einen Sinn gehabt, was du mitnehmen kannst? Nichts. Das Problem ist gar nicht, dass das Leben so tragisch ist, sagt er, es ist monoton, es ist eintönig. Und das ist die Tatsache. Ich möchte das erklären. Ein Jugendlicher hat sein Leben so beschrieben. Er sagte, aufstehen 37, raus um 8 Uhr, mit 8.15 Uhr mit dem Zug zum Hauptplatz, umsteigen, raus bei der Hannoverstraße, zu Fuß über den Marktplatz, geht in ein Gebäude, sitzt da bis Mittag, dann geht er Mittagessen, trinkt ein Getränk, isst ein Würstchen, geht zurück zum Büro, arbeitet weiter, 17.30 Uhr packt er die Koffer, nimmt den Zug zum Hauptplatz, steigt um und fährt nach Hause. Das ist sein Tag. Was für ein Leben. Und da sagt der Prediger, wo ist da der Sinn? Und übrigens, wenn ich mein Leben betrachte, geht's fast in die gleiche Richtung. Ich stehe auf, putze mir die Zähne, rasiere mich jeden dritten Tag, muss nicht so oft. Dann bringen wir die Kinder zum Kindergarten oder zur Schule. Dann esse ich kurz, dann fahre ich zur Arbeit, verbringe da den größten Tag meines Lebens, war schon, wollte ich sagen. Komm nach Hause, esse was und dann ist schon Schlafenszeit. Das ist mein spannendes Leben. Wenn man das so roh betrachtet, sagt der Prediger, wo ist da dein Sinn? Und jetzt die Neuigkeit, dein Leben sieht nicht anders aus. Es hat genau den gleichen Ablauf. Es ist genau so langweilig wie meins. So hart ausgedrückt. Doch der Prediger, der hört ja nicht auf, der geht ja erbarmungslos weiter. Er nimmt kein Blatt vor den Mund und macht weiter in Vers 4 und sagt, dass das Leben wie ein Schauspiel ist. Ja, er sagt, eine Generation geht und die nächste Generation kommt, die Erde aber bleibt immer bestehen. Noch ein Grund, um wirklich Depressionen zu bekommen, sagt er. Dass der Mensch kommt und geht. Und das sehr schnell übrigens. Manche sitzen hier, manche leben länger, manche leben kürzer, aber dazwischen sind nur ein paar Jahre. Mehr nicht, sagt der Prediger. Mehr nicht, nur ein paar Jahre. Die Generationen kommen und gehen. Wir kommen auf die Bühne, das ist die Erde. Wir drehen ein paar Pirouetten, wir verbeugen uns und treten ab. Die Bühne, die Umgebung, die Masken, alles drumherum. Die Akteure ändern sich, nur die Bühne bleibt. Du sagst vielleicht, aber es lohnt sich für die Kinder zu leben. Es lohnt sich doch, etwas zu haben. Und der Prediger, er sagt, wofür die ganze Mühe? Du ernährst, du finanzierst, du machst alles und stell dir vor, da passiert irgendwas und futsch ist alles weg. Was bleibt dir übrig? Und wenn sie weiterleben, dann haben sie das gleiche Leben wie du. Schon hier könnte man das Buch zuklappen und sagen, ganz echt, wofür ist das Ganze hier? Sind wir echt gekommen, um das zu hören, wie depressiv mein Leben ist, wie schlimm das ist? Aber lesen wir weiter, Verse 5 bis 7. Dort steht, die Sonne geht unter und die Sonne geht auf und geht unter und läuft an ihrem Ort zurück und dort wieder aufzugehen. Der Wind geht von Süden und dreht nach Norden und wieder an seinen Ausgangsort. Alle Flüsse mühen ins Meer, doch wird das Meer nicht voller. An den Orten, an die Flüsse entspricht, fließen sie wieder hin. Ich war vor mehreren Jahren mit ein paar Freunden im Urlaub. Und dann stehen wir so auf dem Berg, das war in Kreta, in Griechenland, und wir haben noch nie so einen schönen Sonnenuntergang gesehen und so klare Sterne. Also es scheint in Griechenland auf Kreta ist es bekannt, dass die Sterne so klar und abends, nachts so viele zu sehen sind. Wir stehen da und bewundern das Ganze und wir sind 10 Tage da gewesen. Und stellt euch vor, was die nächsten Tage wir gesehen haben. Die gleichen Sonnenuntergänge und die gleichen Sterne. Immer das Gleiche. Heinrich Heine hat geschrieben, das Fräulein stand am Meere und seufzte lang und bang. Es rührte sie so sehr, der Sonnenuntergang. Fräulein, seien Sie munter. Das ist ein altes Stück. Dort vorne geht die Sonne unter, da hinten kommt sie dann zurück. Mehr nicht. Immer das Gleiche. Oft sagen wir, oh, wie schön die Blätter fallen. Es ist so wunderschön draußen. Es ist jedes Jahr das Gleiche. Es ist nichts Neues, sagt der Prediger, unter der Sonne. Und weil das Leben so wiederholend ist, suchen die Menschen um jeden Preis einen Ausgang und suchen etwas im Leben zu verändern. Zum Beispiel äußerlich. Man kauft sich ein Auto und sagt, ha, das ist jetzt, das wird mein Leben ändern, das wird mir Spannung geben. Das geht eine Woche gut, einen Monat und dann ist wieder das Gleiche. Dann kauft man sich ein neues Handy und sagt, das ist es. Darauf habe ich so lange gewartet und futsch, nach einer Woche ist es so ganz normal. Dann gibt es innerliche Dinge, die man ändern kann. Man bemüht sich mit irgendwelchen Sachen wie Sport, Familie, doch die Realität bleibt die gleiche. Es bleibt immer das Gleiche. Doch nicht genug, das Leben ist unersättlich und unbefriedigend. Es ist wie ein schwarzes Loch, man stopft alles rein, aber es wird nie genug. Man sagt, wenn ich diesen Beruf habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich die Frau habe, dann bin ich glücklich oder diesen Mann. Wenn ich 5 Kilo abgenommen habe, dann bin ich glücklich. Und irgendwann ist das immer noch das Gleiche. Man wird nicht glücklich. Der Prediger sagt in Vers 8, es sind alle Dinge so mühsam, dass es niemand aussprechen kann. Das Auge sieht sich niemals satt und das Ohr hört sich niemals satt. Es hat nie genug. Wir brauchen immer mehr. Ist dir schon aufgefallen? Der Mann verdient nicht genug. Die Frau sieht nie schön genug aus. Die Kleider sind nicht modern genug. Die Autos sind nicht schnell genug. Die Häuser sind nicht luxuriös genug. Und das Leben ist nicht voll genug. Das ist das, was das Leben ist. Was uns alle sagen, was wir lesen, was wir hören. Du brauchst immer mehr, es muss schneller, besser und schöner sein. Und der Prediger geht ein Stückchen weiter und sagt in Vers 9 bis 10, was ist es, das geschehen ist? Genau das, was danach geschehen wird. Was ist es, das man getan hat? Genau das, was man danach wieder tun wird. Und es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Geschieht denn etwas, wovon wir sagen können, sieh, das ist neu. Es ist früher auch gewesen in den längeren Zeiten, die vor uns gewesen sind. Das Leben ist unveränderbar, lesen wir. Das Leben ist unveränderbar und du kannst nichts daran ändern. Es bleibt so sinnlos, sagt der Prediger. Viele sind stolz auf unsere technischen Errungenschaften. Aber meine Frage ist, gibt es etwas wirklich, das den Menschen so glücklich gemacht hat, wo er sagt, ich muss nichts mehr erfinden, ich bin jetzt vollkommen zufrieden? Nein, der Mensch erfindet, weil er nicht erfüllt ist mit dem, was er hat, weil er mehr und besser es braucht. Aldous Huxley hat geschrieben, er hat 18. Jahrhundert, zwischen 18 und 19. Jahrhundert gelebt, britischer Kulturkritiker, er sagte, den Fortschritt verdanken wir den Menschen, die unzufrieden sind. Die Menschen sind nicht erfüllt mit Sinn, sie suchen ihn noch. Sie feilen an dem Leben und versuchen etwas besser zu machen. Doch keine Veränderung. Unser Problem ist oft, dass wir mehr in die Jahre unser Leben reinbringen wollen, hat jemand gesagt, anstatt mehr Leben in unsere Jahre reinzubringen. Manche sagten, ich sterbe lieber morgen mit einem erfüllten Leben, als mit 96 sehr, sehr lange gelebt und unerfüllt gelebt zu haben. Und dann schließt er im Vers 11 das Ganze ab und sagt, man denkt nicht an die, die früher gewesen sind. So wird man auch nicht an die später denken, die kommen. Nicht denken bei denen, die danach sein werden. Wenn du glaubst, du bist etwas Besonderes, sagt der Prediger, dann habe ich eine Neuigkeit für dich. Es vergehen 50 Jahre und keiner denkt an dich. Es gibt Menschen, die so viel in der Geschichte gemacht haben, aber heute kennt man die gar nicht. Völlig sinnlos. Egal wie hoch eine Kultur ist, sie wird irgendwann vergehen. Einer oder der andere fragt sich bestimmt, bin ich echt heute dafür in die Gemeinde gekommen, um das zu hören? Wollen wir echt ein Predigerbuch aufschlagen und da lesen und Sonntag drüber hören? Und das noch zum Abendmahl? Ist das echt dein Ernst? Das ist eine gute Frage. Und wenn du weiter darüber nachdenkst, wirst du vielleicht zu einer Antwort kommen. Ich hoffe, dass du zu einer Antwort schon gekommen bist. Wahrscheinlich wirst du ein Philosoph oder du wirst ein Zyniker. Eins von beiden. Aber warum machen wir das heute? Nicht, um uns das Abendmahl zu versauen, das stimmt nicht, sondern um uns das zu verdeutlichen, was letztendlich Jesus Christus für uns getan hat. Menschen sagten zu Francis Schaeffer, was würdest du tun, wenn du einem modernen Menschen heute im Zug begegnen würdest und du hast nur eine Stunde Zeit, ihm das Evangelium zu erklären? Was würdest du machen? Und er antwortete, ich würde 45 bis 50 Minuten dafür verwenden, um ihm das Negative des Lebens zu zeigen. Das Dilemma zu zeigen, wie schlecht es ihm geht ohne Jesus Christus und dass er mehr tot als lebendig ist. Und dann würde ich die letzten 10 Minuten nur dafür gebrauchen, um zu sagen, was Jesus für ihn getan hat. Er wurde gefragt, warum? Warum das? Dann sagte er, wenn einer nicht versteht, wo sein Dilemma ist, wo sein Problem ist, wieso soll er Jesus Christus aufnehmen? Wieso soll er danach fragen? Warum soll er sich nach Jesus Christus sehen? Er hat doch keinen Grund. Ihm geht es doch anscheinend ganz gut. Irgendwie kommt er über die Runden. Deswegen würde ich ihm alles zeigen, was in seinem Leben ohne Jesus nicht funktioniert. Und dazu applaudiert der Prediger. Denn genau das macht er auch. Es ist egal, was für Argumente wir bringen. Der Prediger entkräftet alles. Alles, was wir sagen, wofür wir leben können ohne Gott, entkräftet der Prediger alles, gnadenlos. Wir müssen die Wahrheit, die Sinnlosigkeit predigen, denn warum sollten die Menschen sonst nach Erlösung suchen und fragen? Wisst ihr, wer noch genauso vorgeht in der Bibel? Das ist Paulus in seinem Römerbrief. Er verwendet 3 ganze Kapitel, um zu sagen, dass das Leben ohne Jesus sinnlos ist und nicht funktioniert. Wenn du den Römerbrief aufschlägst, Kapitel 3, gebraucht Paulus negative Beschreibungen. Und erst dann später, nach Kapitel 3, sagt er, was Jesus Christus getan hat. Der einzige Unterschied zwischen Prediger und Römerbrief ist, Prediger beschreibt aus der Sicht des Menschen und Römer aus der Sicht Gottes. Schauen wir mal, Römer 1, 8 bis 28. Römer 1, 18 bis 28. Dort sagt er, denn der Zorn vom Himmel wird offenbar über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit des Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit unterdrücken. Denn was man von Gott wissen kann, ist unter ihnen offenbar, weil Gott es ihnen offenbart hat. Denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, ist seit der Erschaffung der Welt in Geschaffenen zu sehen und zu erkennen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Obwohl sie Gott kannten, haben sie ihn weder als Gott geehrt, noch ihm gedankt, sondern sind in ihrem Denken dem Nichtigen verfallen, denn ihr unvergängliches Herz wurde verfinstert. Weil sie sich für weise hielten, sind sie zu nahen geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes in ein Bild eines vergänglichen Menschen, der Vögel und der vierfüßigen und der kriechenden Tiere verwandelt. Darum hat sie Gott auch dahingegeben, in den Begierden ihren Herzen, in die Unreinheit ihrer eigenen Leiber an sich selbst zu schänden. Sie, die Gottes Wahrheit in Lüge verwandelt haben und das Geschöpf geehrt und ihn weder gedient haben als dem Schöpfer, der gelobt sein soll in Ewigkeit. Amen. Darum hat sie Gott dahingegeben in schädliche Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Umgang in den Unnatürlichen verwandelt. Ebenso haben auch die Männer den natürlichen Umgang mit den Frauen verlassen, sind zueinander entbrannt in ihren Begierden und ihren Mann mit Mann Schande getrieben und haben den Lohn ihrer Verirrung, weil es den sein müsste, an sich selbst empfangen. Wer verursachte dieses Dilemma der Sinnlosigkeit? War das der Mensch oder war das Gott? Der Mensch. Warum? Sie haben die Wahrheit niedergehalten. Sie kannten die Wahrheit. Das ist interessant. Es war nichts Neues für sie. Sie kannten die Wahrheit, aber sie wollten sie nicht haben. Sie konnten Gott anbeten, aber haben die Schöpfung angebetet und sind der Lüge verfallen. In die Sinnlosigkeit sind sie verfallen. Deswegen hat sie Gott dahingegeben, in den Materialismus, in sexuelle Perversion, Korruption, alles das kam, wo Gott sich zurückgezogen hat und hat gesagt, ihr wollt ohne mich leben, ich ziehe mich zurück, natürlich. Und der Mensch hatte es. Gott gab uns dahin und darum ist es sinnlos geworden. Nichts ergibt einen Sinn. Als Jesus zu seinen Jüngern sagte, wollt ihr auch irgendwo hingehen? Da hat Petrus zur Seite geschaut und sagte, wohin denn? Ich sehe das Leben von allen Ecken. Jesus, wohin sollen wir gehen? Du hast das ewige Leben, du hast das Wort, du hast die Wahrheit. Jesus, du bist der Sinn. Wo sollen wir denn hin? Und jetzt gibt es vier Möglichkeiten, auf diese Botschaft von Prediger zu reagieren, wie die Menschen es tun. Menschen können Pessimisten werden, Schwarzseher, bissig, frech, spöttisch, gemein und zynisch, denn dann musst du es sein, wenn du es ohne Gott überleben willst, in diesem sinnlosen Leben. Wenn du dich mit diesem Leben auseinandersetzen möchtest, musst du über Dinge manchmal drüber herschauen und das nehmen, was das Leben dir zu bieten hat. Denn du hast nur dieses eine Leben nach dem Denken. Danach hast du ja nichts. Und du musst alles nehmen. Den zweiten Vorschlag, oder was heißt Vorschlag, denn die zweite Möglichkeit habe ich genannt, wie die Menschen damit umgehen. Wenn sie davor stehen und wissen, mein Leben hat ja keinen Sinn, ich habe alles abgegeben, mir wurde alles genommen. Die dritte Möglichkeit, man ignoriert die Realität, man geht in welche Tagesträume, in manche Dinge, Märchen, man isst und trinkt, denn morgen ist man ja tot quasi. Aber es gibt noch eine Möglichkeit, und die Bibel spricht davon, die Bibel schreit davon in diese Welt. Und wenn es diese Möglichkeit nicht gäbe, wenn es diese Antwort nicht gäbe, dürfte der Predigerbrief gar nicht in der Bibel stehen. Er dürfte da nicht stehen. Und deswegen darf auch ein ganz normaler Psychologe das gar nicht ansprechen, Sinn des Lebens. Denn er würde keine Antwort drauf finden. Eine Antwort, die bleibt bis zum Ende. Er hat keine Lösung davon. Die Menschen werden nur zerstört, wenn man über den Sinn des Lebens anfängt nachzudenken. Denn man kommt an seine Grenzen und man hat nichts. Die Bibel spricht von einer Lösung. Du kannst dem Prediger zuhören, dem Dilemma in die Augen schauen und dann darfst du dich umdrehen und mit diesem Dilemma zu Jesus Christus kommen. Wenn es diese Möglichkeit nicht gäbe, dürfte ich davon heute nicht reden. In Prediger kommt so ein Satz vor, Leben unter der Sonne. Es hat keinen Sinn, dieses Leben unter der Sonne. Automatisch muss man sich fragen, dann muss es ja ein Leben über der Sonne geben. Dann muss es ja irgendwie noch ein Leben irgendwo sein. Dass es neben diesem sichtbaren, materiellen Leben ist. Und das ist das Leben mit Jesus Christus. In diesem Leben gibt es etwas Neues. Der Prediger sagt, es gibt nichts Neues. Aber das Neue Testament sagt, ja, das stimmt, unter der Sonne nicht, aber es gibt etwas, es ist neu. Und davon haben wir heute gehört. Jesus Christus sagt, wenn du an mich glaubst, bist du eine neue Schöpfung. Warum sagt er nicht, du bist eine verbesserte Schöpfung? Weil dich kann man nicht verbessern, dich muss man neu machen. Es gibt eine neue Schöpfung, es gibt ein neues Leben, sagt uns 2. Korinther 5, 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Es gibt etwas Neues, nämlich eine neue Geburt. Deswegen spricht Jesus die ganze Zeit von einer Wiedergeburt. Jesus, wieso sagst du das? Wieso sagst du nicht einfach, wir sind einfach besser geworden? Du machst uns einfach schöner. Nein, Jesus sagt, das bringt nichts. In dieser Welt bringt das nichts. Ich mach dich ganz neu. Ich schenke dir ein ganz neues Leben. Und dieses Leben hat einen Sinn. Es gibt ein neues Leben. Wir lesen in Römer 6, 4, ein Leben über der Sonne. Über diese Sinnlosigkeit. Ein sehr intelligenter Mann fragte John Wesley, ein sehr bekannter Prediger, denke ich mal. Er fragte ihn, ich habe gehört, dass Sie zu einer sehr großen Menschenmenge morgens bis abends predigen. Sagen Sie mal, was machen Sie mit diesen Menschen? Wofür oder wohin führen Sie diese Menschen? Welche Religion predigen Sie und wofür ist sie überhaupt gut? Und John Wesley antwortete, ich predige zu allen Menschen, die es hören wollen, morgens bis abends. Sie fragen mich, was ich mit ihnen vorhabe. Ich möchte sie tugendhaft und glücklich innen machen, dass sie gelassen sind in sich selbst und brauchbar für die andere. Wohin ich sie führe? In den Himmel, zu Gott, dem Richter und Liebhaber aller Menschen und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes. Welche Religion ich predige? Ganz einfach, die Religion der Liebe, das Gesetz der Freundlichkeit, welches sichtbar wird durch das Evangelium. Und wofür es gut ist? Damit alle, die es empfangen, sich an Gott und an sich selbst erfreuen, damit sie alle so werden wie Gott, zufrieden im Leben und im Angesicht des Todes mit einer ruhigen Sicherheit sagen können, o Tod, wo ist dein Stachel? Dank sei Gott, der mir den Sieg gegeben hat durch meinen Herrn Jesus Christus. Klasse Worte, nachdem man hört, was der Prediger sagt, wohin er die Menschen führt, dass man lesen kann, Jesus Christus ist der Ausweg und Jesus Christus ist der Sinn unseres Lebens. Und wenn du alles lebst, was du davor gelebt hast oder teilweise alles und dann mit Jesus das Ganze anschaust, dann wirst du merken, dass das einfach alles wieder Sinn ergibt. Dass du das alles genießen kannst, aber du kannst nach vorne schauen und sagen kannst, ich habe einen Ausweg aus dem Ganzen, ich habe eine Ewigkeit mit Jesus Christus. Und dass das alles hier nicht zu Ende ist, sondern es geht mit Jesus weiter. Welches rein menschliche Bedürfnis hat Jesus denn gestellt? Die Antwort ist, und die ist nicht von mir, Jesus kam als Antwort auf die universelle Frage, wie man recht und gut leben kann. Er kam, um zu demonstrieren, wie wir in der Abhängigkeit zu ihm in diesem Universum zurechtkommen, wie es wirklich ist. Und das wünsche ich mir heute und das wünsche ich wirklich uns heute, dass wenn Menschen zu mir kommen, dass ich und du, dass wir sie ausrüsten können für ein Leben, nicht was wir wollen, sondern was wirklich real ist. Wir leben in einer sinnlosen Welt vielleicht, das ist wahr und das wird oft vorkommen. Aber lasst uns gelassen dem Ganzen schauen, denn wir haben einen Ansprechpartner über dem Ganzen. Wir haben einen Retter, wir haben einen Heiland, Jesus Christus. Und das macht das Ganze so positiv und mit einem Ausweg. Und wenn wir daran heute denken, dann gibt es zwei Dinge, wofür wir danken können. Das ist erstens, was ich gesagt habe, dass Jesus Christus den Weg zum Himmel geöffnet hat. Und zweitens, dass dein Leben einen Sinn hat. Du wurdest erschaffen und wenn du anfängst, Jesus Christus anzubeten, wenn du anfängst, Jesus Christus Danke zu sagen für dein Leben, wirst du merken, dass die Frage nach dem Sinn des Lebens einfach verpufft. Sie wird nicht mehr kommen, denn du wirst erfüllt sein mit Dingen, die du davor nie hattest. Und das kann hier jeder bestätigen, der sitzt und diese Erfahrung gemacht hat. Jesus Christus schenkt uns einen Ausweg und schenkt uns ein sinnerfülltes und glückliches Leben, was du davor nicht hattest. Du hast versucht, dein Leben mit irgendwas zu füllen, mit irgendwelchen Dingen, einfach reinzulegen, so viel es geht, aber du hast es immer wieder getan, weil es nicht gereicht hat, weil es immer noch leer erschien und irgendwie dich unersättlich gemacht hat. Aber Jesus nimmt alles weg. Ich kann Jesus dafür nur danken. dass dieses Leben einen Sinn bekommen hat, dass ich eine neue Kreatur bin und dass er mich im Himmel erwartet, mit offenen Armen, dass er mir hier auf dem Leben helfen möchte, durch dieses Leben durchzugehen und Menschen von ihm zu erzählen und Freude zu empfinden. Deswegen bin ich heute froh, dass wir das Abendmahl haben. Ich weiß nicht, was mit dir ist persönlich. Wo du stehst, hast du diesen Schritt getan, mit Jesus Christus zu gehen? Hast du dich schon mal über dein Leben Gedanken gemacht, wo du stehst, was dir dein Leben jetzt einfach bringt? Aber heute hast du Zeit, auf diese Fragen, die der Prediger stellt, eine Antwort zu geben. Und wenn du keine Antwort hast, wenn du sagst, stimmt, ich weiß nicht, wie ich darauf antworten soll, dann brauchst du Jesus ganz klar. Denn irgendwann wird diese Frage dich einfach kaputt machen. Du brauchst Jesus, der diese Antwort dir gibt, der alles in dir auslöscht und dich wieder sättigt. Wenn du diese Fragen hast, wenn du sagst, ich würde gerne drüber reden, vielleicht suchst du dir eine Person, mit der du öfters redest über den Glauben. Vielleicht kommst du auf mich zu, dass wir zusammen reden. Aber lass diese Antwort doch nicht einfach offen. Die wird immer wieder kommen, immer wieder, bis du irgendwann auf Jesus triffst. Gott spricht heute zu dir. Es ist nicht meine Worte, es sind Worte der Bibel. Jesus Christus spricht heute zu dir. Gib mir meine Antwort dabei. Gott segne dich dabei, bei diesem Denken und bei dem Geben der Antwort. Jesus Christus und dir selber. Amen.